schön, dass du da bist. Jascha hier. Mein heutiger Gast ist Alex Wegener vom Wegerwerde. Wir haben Alex auf unserer Reise durch Nordspanien an einem Strand am Kletterfels getroffen. Dort war Alex mit seinen Gästen beim Klettern. Das Wegerwerde ist wie ein Hostel, aber auch ganz anders. Ich würde es als Auszeit vom Alltag bezeichnen, denn das Wegerwerde findet immer nur 8 Wochen am Stück statt. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Alex und sein Team haben das Wegerwerde vor 5 Jahren initiiert und ständig weiterentwickelt. Als wir damals zum Abendessen vorbeigeschaut haben, waren wir überwältigt von der friedlichen Atmosphäre, die das asturische Landhaus umgibt. Hier im Podcast erzählt Alex, wie die Vision entstanden und gewachsen ist, so einen Ort zu erschaffen, an dem Begegnung, Toleranz, Nachhaltigkeit, Offenheit und aber auch abwechslungsreiche Erlebnisse Raum finden und gelebt werden, ohne sie mit erhobenem Finger zu predigen. Wir würden uns mega freuen, wenn du uns unter dem Instagram-Post zur Folge etwas von deinen Reisebegegnungen und Erlebnissen erzählst, denn wir würden gern dich, unsere ZuhörerInnen, besser kennenlernen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Erzähl doch mal kurz, was das Wegerwerde eigentlich ist und was die Besucher erwartet und wer außer dir vielleicht noch so dahinter steht.
Ja, Wegerwerde ist ein Projekt, was ungefähr vor 5 Jahren so richtig Form angenommen hat. Und unser Wunsch war es von Anfang an, einen Ort zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen können und in der Natur gemeinsame Leidenschaften ausleben können, aber auch eben sich austauschen können, gutes Essen bekommen und sich durchs ganze Konzept eben so ein roter Faden auch zieht, was jetzt das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel betrifft. Also wir versuchen mit den lokalen Strukturen zusammenzuarbeiten, mit der lokalen Surfschule, haben einige Bauern vor Ort, von denen wir unser Gemüse und Obst beziehen, die auch eben ökologisch und nachhaltig anbauen und haben einfach jetzt seit 2 Jahren einen Ort oben auf dem Berg in einem sehr schönen asturischen Landhaus und ganz vielen Möglichkeiten bei uns unterzukommen. Und die Gäste, die uns besuchen, können sich eben entscheiden, ob sie einfach nur bei uns wohnen, übernachten und von uns sozusagen genährt werden. Also wir machen Frühstück, Lunchpaket und Abendessen und dann können sie, wenn sie möchten, auch noch an zusätzlichem Kursprogramm teilnehmen und das beinhaltet dann 3-mal die Woche Yoga, machen einen großen Kletterausflug, wo wir euch ja auch getroffen haben und bieten Surfkurse an und haben aber immer noch genug Raum, um eben auch andere Aktivitäten, die unsere Teamer dann zum Beispiel mit reinbringen oder auch Gäste dann durchzuführen, ne? Und so eben uns immer breiter aufzustellen und das Konzept auch immer weiterzuentwickeln und neue Horizonte irgendwie auch zu finden dabei. Genau. So okay.
Du hast ja jetzt schon gesagt, dass ihr euch auch weiterentwickeln wollt und ihr habt euch bestimmt auch in den letzten Jahren ja schon weiterentwickelt. Was war so die erste Vision und wie und wann ist die entstanden?
Boah, das geht echt schon sehr weit zurück. Also für mich, ich habe das ja nicht alleine gegründet, wir waren damals zu dritt, aber für mich war sozusagen der Startpunkt, als ich nach dem Abi lange durch Australien gereist bin und da einen sehr schönen Ort kennengelernt habe, der hieß Arts Factory und das war für mich wie so eine Blaupause für einen Ort, wo Menschen zusammengekommen sind, manchmal nur für 2-3 Tage, einige sind Wochen oder Monate dort geblieben und man sich eben sehr schön dort begegnen konnte und entweder mitgearbeitet hat oder nur als Gast da war. Ne? Und da habe ich gemerkt, so einen Ort will ich irgendwann selber auch schaffen. Und das war mir ganz lange im Hinterkopf und habe dann einfach jahrelang nach Leuten oder Menschen gesucht, die da ähnlich ticken und da auch Lust haben, so einen Ort zu schaffen in der Natur, ne? Wo man wirklich mitten in der Natur drin ist, wo nicht viel darum herum passiert, man in so einem kleinen Mikrokosmos ist und von dort aus dann eben gemeinsam Abenteuer erleben kann, ne? In Gemeinschaft kocht, zusammen Musik macht, was auch immer, ne? Sich dann mit den Menschen, die dorthin kommen, ergibt. Das hängt ja immer davon ab, wer dann da ist und was für eine Dynamik da entsteht. Aber der Grundgedanke ist eben, einen Ort zu schaffen, wo jeder, der dorthin kommt, sich erstmal wohlfühlen kann, fallen lassen kann und von dort aus eben vielleicht auch neue Perspektiven für sich selber entdeckt oder in Austausch kommt. Ne?
Ja, also das habe ich selber, als ich bei euch war, auch voll gemerkt. Also so vom ersten Moment an ist man da irgendwie willkommen, man kann so ankommen und kommt auch voll runter. Also ich fand das total erstaunlich. Also an eurem Ort, vielleicht kannst du den Ort kurz so nochmal so ein bisschen beschreiben. Also ihr habt ja so ein Landhaus.
Genau. Das
hattet ihr aber auch nicht von Anfang an. Ihr wart ja vorher mal auf einem Campingplatz.
Genau. Ja, also generell die Gegend, also der Strand heißt Playa de Vega, wo wir uns aufhalten, ist ein ganz kleines Minidorf mit vielleicht 200 Einwohnern maximal. Ne? Im Sommer ist es dann ein bisschen mehr vielleicht. Gefunden haben wir den Ort, weil ich ganz lange in Andalusien gearbeitet habe, immer über den Winter 6-7 Monate da gelebt habe und dann immer zu meinem zweiten Job in die Bretagne mit meinem Bus hochgefahren bin und irgendwie immer an der Nordküste von Spanien in der Region um die Picos, das ist eine sehr schöne Gebirgsregion in Asturien, hängen geblieben bin, weil es mir da einfach so gut gefallen hat, weil es magisch ist. Du hast 2000 Meter hohe Berge direkt an der Küste und das gibt es so in Europa nur ganz selten. Genau, und haben dann eben uns, als wir uns entschlossen haben, sowas Eigenes zu machen, konkret verschiedene Orte angeschaut und sind dann zunächst eben auf dem Campingplatz unten am Strand gelandet. Und das war auch eine super schöne Zeit. Da haben wir dann immer wie so ein Festivalgelände immer auf dem Campingplatz aufgebaut. Und unser Konzept war es ja von Anfang an auch vor und nach der Saison nur da zu sein, so dass wir den Campingplatz dann auch komplett für uns hatten, aber niemand anders. Ne? Und da hatten wir dann auch schon diese Möglichkeit, eben nur für uns zu sein. Haben aber gemerkt, dass in der Zusammenarbeit mit dem Campingplatz wir nicht ganz so frei uns entfalten konnten, wie wir uns das gewünscht haben. Und dadurch kam dann Paul ins Spiel. Paul ist ein Engländer, der vor 8 Jahren oberhalb sozusagen von dem Campingplatz nochmal 2 Minuten mit dem Auto den Berg hoch ein wunderschönes altes Haus gekauft hat, was sehr viel hügeliges Land noch drumherum hat mit ganz vielen Obstbäumen, die da auch schon gestanden haben, bevor er gekommen ist. Und er hat das eben immer weiter entwickelt noch und dieses Haus auch grundsaniert und renoviert und sehr schön eingerichtet, so dass wir da jetzt einen Ort haben, in dem schon oder ein Haus haben, in dem schon relativ viele Leute unterkommen können. Also wir können so 10 Leute im Haus aufnehmen und haben aber auf dem Grundstück eben noch viele weitere Möglichkeiten geschaffen, unterzukommen. Genau, und das ist komplett eingeschlossen von einem kleinen Eukalyptushain auf der einen Seite und einem etwas steileren Hang auf der anderen Seite. So würde ich es beschreiben.
Okay, und also das ist ja Nordspanien und das kam dadurch, dass du da immer auf dem Weg zu deinem Job in der Bretagne, das ist ja auch so eine Reiseveranstaltung war, oder?
Genau, ich habe früher, also nachdem ich in Australien war, bin ich erstmal nach Deutschland zurückgekehrt, habe hier angefangen zu studieren und bin dann in meinen Semesterferien über einen Freund, den ich hier in Köln habe, in so einem Familiencamp gelandet. Und das ist in der Bretagne, in Crozon, so eine Halbinsel, die auch sehr schön ist. und da haben wir so ein Programm auf die Beine gestellt, wo Familien für 2 Wochen gekommen sind, die ganzen Sommerferien über, und wir sind mit den Klettern gegangen, surfen gegangen, haben irgendwie mit den Kids viele verschiedene Aktivitäten gemacht, auch für alle gekocht, und haben dann immer aus Köln hier ein Team von 7-8 Leuten, meistens aus Freunden zusammengestellt, und da habe ich sozusagen erst als Kletterlehrer gearbeitet und dann da so ein bisschen die Leitung übernommen und konnte mich auch schon viel ausprobieren. Ne?
Das heißt, die Vision ist in Australien entstanden, hast du gesagt, in der Arts Factory, da hast du einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, so das ist das, was ich verwirklichen will, oder?
Ja, schon. Also es war wie so eine Blaupause, sag ich mal, ne, von einem Ort, wo du denkst, boah, sowas ist einfach eine Bereicherung für jeden, der dorthin kommt, ne? und so weiter. Also es hat mir einfach total viel Lebensfreude gegeben und ich habe auch total tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch viel verbinde, die ich auch immer noch wiedersehe. Genau, und habe einfach gedacht, ey, wie schön wäre es, selber so einen Ort zu schaffen, wo Menschen hinkommen können, ne, und Ähnliches vielleicht erleben, ne, war so der Traum. Und dann eben auch natürlich das mit den Leidenschaften, die ich habe, mit dem Klettern, dem Wellenreiten, irgendwie zu verbinden, ne, und dafür bedarf es aber dann natürlich auch so ein bisschen Erfahrung, die man erstmal sammeln muss. Und deswegen habe ich dann auch mich entschlossen, in so einem Camp erstmal zu arbeiten, wie dem in der Bretagne. Und darüber ist dann auch der Job in Andalusien zustande gekommen. Da habe ich Ähnliches in einem Surfcamp eben auch gemacht, ne, was noch ein bisschen luxuriöser war und über einen längeren Zeitraum ging. Und habe dann eben mein Studium in Köln abgebrochen und dann sozusagen nur mich darauf konzentriert, da viel Erfahrung zu sammeln und weiter nach einem Ort und Menschen zu suchen, an dem man so ein Projekt dann auch selber verwirklichen kann.
Wenn du jetzt an die Blaupause der Art Factory zurückdenkst, was waren so die wichtigsten Eigenschaften von dem Ort? Also ging es vor allem um tatsächlich den Ort, also die Häuslichkeit oder auch darum, wie der Ort geleitet wird? So, was würdest du sagen, was war so, was sind so die ausschlaggebenden Dinge, dass so ein Raum entstehen kann?
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es hängt sehr viel mit den Menschen zusammen, die dann auch zu der Zeit, zu der man selber da ist, vor Ort sind. Ne?
Also die Gäste?
Die Gäste, natürlich auch die Leute, die dann dort gerade arbeiten. Ne? Weil ich glaube, der Ort, den gab es schon sehr lange oder gibt es schon sehr lange. Und die Menschen, die den gegründet haben, sind wahrscheinlich gar nicht mehr so in dem Tagesgeschehen mit drin. Ne? Das war früher mal ein Ort, wo im einen Teil sozusagen des Areals eine große Veranstaltungsbühne war, wo tolle Konzerte gespielt wurden, und im anderen war es wie ein Hostel direkt am Regenwald dran. Ne? Also du warst wirklich hattest auch die Möglichkeit, in Zimmern unterzukommen. Aber es gab auch einen großen Campground mit einer eigenen Küche da. Und da hattest du die Möglichkeit, dann auch sehr günstig unterzukommen und auch dich lange dort aufzuhalten. Und es war einfach sehr, vom Gefühl her, sehr in der Natur schon drin halt. Ne? Und du konntest aber von da aus eben auch raus und warst in 20 Minuten am Meer. Und diese beiden Faktoren haben eine große Rolle gespielt. Und das ist, jeden Montag gab es da so eine Zusammenkunft, wo jeder was vortragen konnte. Ne? Also sei es jetzt, ob man jonglieren kann, Musik machen, Theater, also was man sich vorstellen kann. Und das war, würde ich sagen, das, was den Ort so richtig besonders gemacht hat, was man halt sonst in so Hostels oder so vielleicht nicht kennt, ne? Dass da dann jeden Montag so was Tolles auf die Beine gestellt wurde und auch so besondere Künstler dann auch zu der Zeit da waren irgendwie, ne? So habe ich zumindest wahrgenommen.
Was war da für dich das eindrücklichste oder der eindrücklichste Montag?
Der war wahrscheinlich, wo ich einen meiner allerbesten Freunde Joe kennengelernt habe und er auch auf die Bühne gegangen ist und ein total tolles Lied gespielt hat. Wizard heißt das. Genau. Joe Wolf.
Gitarre gespielt und gesungen.
Gitarre gespielt, das Lied gesungen und alle sind verschmolzen so. Ne? Das war, würde ich sagen, einer der magischsten Momente da für mich auf jeden Fall. Und dann eben auch zu wissen, dass da jetzt eine, weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich 15-jährige Freundschaft daraus entstanden ist. Er kommt eigentlich aus England und wir schaffen es eigentlich trotzdem, jedes Jahr mindestens 1-2 Wochen miteinander zu verbringen.
Und gab es dann dort auch so gemeinsame Unternehmungen? Also hast du ja gesagt, du machst so einen Kletterausflug, ihr geht surfen, es gibt Yoga.
Nee, gar nicht. Nee, das, also der Ort oder mein Ort sozusagen hat sich dann, also ist, würde ich sagen, hat große Unterschiede in der Art und Weise, was wir sozusagen gemeinsam alles unternehmen, ne, im Vergleich zur Arts Factory. Da war wirklich der Fokus eher darauf, dass es einfach ein Ort ist, wo Leute unterkommen können, wo es diese Talentshow gab, wo man aber trotzdem das Gefühl hat, man lernt die Menschen alle sehr gut kennen, die da sind, aber der Rahmen war sozusagen noch ein bisschen freier, ne? Okay. Und weniger Programm. Und das ist halt was ich dann eher mitgenommen habe über die Camps, in denen ich in den deutschen Surfcamps, die dann in Andalusien und in der Bretagne waren, mitgenommen habe, ne? Dass die da eben so viel Programm anbieten, was mir dann schon zu viel Programm auch war, ne? Gerade jetzt im Vergleich zu Arztfaktor, aber auch für mein persönliches Empfinden. Teilweise ist es ja in Surfcamps so, dass du dorthin kommst und du hast wirklich vom ersten bis zum letzten Tag zum Beispiel jeden Tag Surfkurse, jeden Tag Yoga, ne? Und hast dazwischen gar nicht mehr so viel Freiraum. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Und deswegen versuchen wir es ein bisschen anders zu gestalten. Also haben viele Freiräume noch, wo eben auch man sich auf eigene Faust mal die Gegend anschauen kann oder man gemeinsam irgendwie nochmal was anderes unternimmt und dann eben nicht nur das Surfen oder welcher Programmpunkt auch immer so ganz im Vordergrund steht, sondern dass eben Menschen aus unterschiedlichen Backgrounds auch zu uns finden, ne? Und man verschiedene Themen hat, die dann einfach auch geteilt werden.
Okay, also das heißt, wenn du jetzt, also nochmal zurück zu der Frage, wie ich vorher gestellt habe, sozusagen, wie, was das ermöglicht, so einen Raum zu schaffen, dass jeder so irgendwie willkommen ist und man sich aber auch über die unterschiedlichen Backgrounds, wie du sagst, so austauschen kann oder dass da auch ein Austausch, also sozusagen gefördert wird.
Wie das entsteht, meinst du? Oder wie man das fördern
kann?
Nee,
also was du also machst du da was Besonderes oder sagst, da lege ich jetzt Wert drauf oder schau, dass das sozusagen, dass dieser, also das ist ja dieser Raum, der da entsteht, dass da, dass man da ankommen kann. Und wir haben jetzt auf der einen Seite die Location, die so in der Natur ist, die natürlich bestimmt dazu beiträgt, dass man so irgendwie runterfahren kann, weil halt wenig außenrum ist.
Also ja, ganz viel außenrum ist, aber
halt wenig Ablenkung im
Ein ganz konkretes Beispiel hast du es, wenn du jetzt dir viele reine Surfcamps anschaust, da ist es dann teilweise schon so, dass dieses Thema des Surfens halt den Hauptbestandteil einnimmt. Auch von ich sag jetzt mal 80-85% der Gespräche, die dann dort geführt werden, ne, geht es halt eigentlich nur darum, dass es häufig etwas, wo Leute sich dann eben nicht so fallen lassen können und denken, sie müssen dann jetzt auch dieses Thema die ganze Zeit bedienen, ne, und sich nur darüber unterhalten. Und genau da war es mir persönlich eben ganz wichtig zu sagen, nee, das ist eben nicht das Einzige, ne, was hier eine Rolle spielt, sondern uns geht es einfach darum, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen so einen utopischen Ort zu schaffen, ne, wo man so ein bisschen seinen Alltag, aus dem man kommt, komplett vergessen kann, ne, sich einfach so ein bisschen fallen lassen kann. Dazu trägt so ein Rahmen, wo man eben bestimmte Aktivitäten auch hat und nicht so viel darüber nachdenken muss, wie ich meinen Tag jetzt vielleicht selber gestalten kann oder will, glaube ich, schon zu bei, ne, dass man dann auch vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe hat, wenn man vor allen Dingen sich sportlich ein bisschen betätigt, ne, und dann das mit anderen Menschen zusammentun kann und dann natürlich auch Momente entstehen, die dann ganz besonders sein können. Ne? Gerade jetzt beim Wellenreiten gibt's ja für Leute, die das noch nie gemacht haben, schon Momente, ne, wenn man das erste Mal von einer Welle mitgenommen wird oder so, die dann sehr einprägsam sind und dann auch sehr viel Euphorie auslösen können. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen Natursportarten so, dass wenn man sich in der Natur bewegt und so ein bisschen über sich hinaus wächst, ne, dann da sehr viele Glücksgefühle hochkommen. Ne?
Und ja. Genau. Ja. Ihr macht jetzt Klettern, Yoga und Surfen. Das kann man alles in der Natur machen. Machst du alles drei auch mit? Also bist du da auch selber überall involviert oder du gibst da auch ein bisschen was ab? Also du hast ja schon gesagt, du bist auch als Kletterlehrer tätig, aber wie ist da für dich persönlich so die Aufteilung von den Lebensformen?
Genau, das war auch eine Entwicklung. Ne? Also am Anfang, als wir das gestartet haben, waren wir zu dritt. Jetzt sind wir nur noch zu zweit von den Gründern sozusagen. Da haben wir uns die Aufgaben schon so aufgeteilt, dass ich habe zum Beispiel die Surfkurse gegeben mit Jan zusammen. Das ist der andere Gründer. Habe ich die Kletterausflüge zusammen gemacht und Janina, die damals auch noch mit dem Team war, die hat das Yoga geleitet. Ne? Und dann haben wir uns alle anderen Bereiche, was jetzt Frühstück machen, kochen und so weiter, als Gäste abholen, haben wir unter uns so ein bisschen aufgeteilt und hatten damals noch so zwei, drei andere Leute im Team. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch mehr Aufgaben abgeben an Menschen, die zu uns kommen wollen. Wir haben mittlerweile echt ein großen Pool an tollen Menschen, die uns jetzt schon seit einigen Jahren begleiten und das Camp eben ja mit weiterentwickelt haben und die dann auch viele Aufgaben übernehmen und eben auch, wie ich vorhin schon erzählt habe, lokale Persönlichkeiten, die ja, die mit uns zusammenarbeiten. Zum Beispiel habe ich jetzt vor 2 Jahren Nano sehr gut kennengelernt. Der hat eine Surfschule in Riba de Seja, da fahren wir häufig hin, um dort die Kurse zu geben, weil es ein sehr anfängerfreundlicher Strand ist. Und Nano ist der allererste Surfer von Riba de Seja. Er ist mittlerweile, glaube ich, Ende 60, Anfang 70 und war eben ja der erste Mensch, der an dem Strand surfen war, ne, mit seinem Surfbrett, was er aus den Staaten sich irgendwie nach Spanien geholt hat und dort das Wellenreiten eben begonnen hat, was in Spanien eben noch viel jünger ist als jetzt zum Beispiel in Frankreich, ne, durch ja eine spätere Demokratiebewegung da. Und genau, ist irgendwie total schön, so jemanden dann noch mit drin zu haben und von seinen Erfahrungen auch zu profitieren. Und er gibt den Unterricht jetzt nicht mehr selber, aber hat eine Surflehrerin, die das auch schon seit 30 Jahren macht und die kennt natürlich die lokalen Gegebenheiten noch viel, viel besser als ich, und damit jetzt so eben zusammenarbeiten zu dürfen, ist dann schon echt ein kleines Privileg. Und das kommt aber dann nicht vom ersten Tag, an dem man ankommt, weiß man nicht, wer macht hier wie was. Wir haben auch mal mit einer anderen Surfschule zusammengearbeitet, wo unsere Prinzipien jetzt nicht so perfekt zueinander gepasst haben, und jetzt mit Nano und Fatima und unserer Surflehrerin ist es wirklich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Und das ist einfach so schön, dass wenn man immer wieder an einen Ort zurückkehrt und auch offen ist dafür, die Menschen vor Ort kennenzulernen und sich da auch Mühe gibt, ne, und nicht nur seine eigene Suppe sozusagen kocht, dann genau, hat man natürlich immer wieder Herausforderungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ja ganz tolle Synergien und ja magische Momente, die dadurch irgendwie entstehen. Und klar, da entwickelt sich mein Aufgabenbereich auch immer wieder in unterschiedliche Richtungen. Jetzt geht es für mich eher darum, ja, im Background viel zu organisieren, ne, das Team gut einzuarbeiten und so ein bisschen den Ort auch wirklich weiterzuentwickeln. Also bei Paul haben wir die Möglichkeit, auf dem Grundstück auch viele Sachen zu verändern. Wir haben mit einem Bagger einen großen Bereich noch sozusagen planiert, damit da eben auch Busse stehen können, weil es ja immer mehr Leute gibt, die auch mit ihren eigenen Vans unterwegs sind und dann auch bei uns mal spontan vorbeikommen wollen oder nur für eine Woche oder so. Und dann genau, ist es eben schön, da auch den einen Platz zu bieten, und haben da jetzt noch so eine kleine Outdoor-Küche gebaut, und das sind jetzt gerade so eher die Dinge, auf die ich mich fokussieren kann dann.
Mhm. Okay, zu den Bewegungsformen komme ich jetzt gleich nachher nochmal zurück. Du hast gerade was total Interessantes gesagt, also dass ihr auch mit Nino zusammenarbeitet. Das heißt, man kommt bei euch auch mit den Locals, und eben, du sagst ja auch, ihr habt auch noch verschiedene andere Synergien so auf die Region bezogen. Das heißt, man ist nicht nur unter sich in dieser Hostelblase, nenne ich es mal, sondern man kommt tatsächlich auch mit der Region und mit den Menschen da in Kontakt bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz am Anfang sozusagen die ersten Kontakte, und das war wirklich von Anfang an, war, weil wir aktiv wirklich mit sehr viel Energie nach Bauern gesucht haben, die eben ökologisch anbauen, ne, was auch gar nicht so einfach ist. Ne, ist ja bei uns auch nicht, da gibt's auch nicht alle 5 Kilometer irgendwie einen Bauern, der Bio anbaut. Ne, und da genau haben wir direkt am Anfang 2 tolle Menschen schon kennengelernt. Einmal Manuel und Pepe, genau, und die beiden ja, waren von Anfang an dann Menschen, die uns sehr viel irgendwie schon von dem, was sie so oder wie sie so ihr Leben sehen, mitgeben konnten, und auch häufig bei uns dann zu Besuch gekommen sind, auch teilweise persönlich ihr Gemüse und Obst vorbeigebracht haben oder wir mit den Gästen dorthin gefahren sind, ne, und dann auch mit allen Gästen zusammen oder allen, die Lust hatten, ne, dort dann das Obst und Gemüse pflücken konnten. Und das sind dann natürlich schon ganz besondere Momente, die du, wenn du in einem Hostel sonst bist, dann nicht erlebst, ne?
Ja.
Und ja, mit Fatima und Nano eben auch, ne? Bei denen können wir bei Nano in der Surfschule können wir immer vorbeikommen und einfach mit ihm auch ein Pläuschchen halten. Der baut selber Surfbretter und ja, haben, glaube ich, allein in der letzten Saison zwei oder drei Teamer und zwei Gäste gehabt, die dann sich von ihm auch ein handgeschaptes Board eben gekauft haben. Aber es ja dann nochmal eben, ja.
Besonderes Andenken.
Genau, ganz besonderes Andenken ist und dann auch ein Bild mit ihm gemacht haben, ne, wie sie da mit ihrem neuen Brett stehen. Das sind dann, ja, schon sehr schöne Momente.
Jetzt so zu dem Thema mit den Bauern um euch rum, mit den Landwirten. Das heißt, das ist so ein Aspekt, den ihr, wo ihr praktisch auf Nachhaltigkeit setzt, was ja ein wichtiges Thema für euch ist. Gibt es da noch andere Bereiche, wo ihr schaut, wie setzen wir Nachhaltigkeit so in einem Hostelbetrieb um?
Ja, klar. Also wir versuchen so viel wie möglich an den Dingen, die wir bei uns zum Beispiel aufbauen, Secondhand zu kaufen. Ne? Also sei es jetzt Zelte, die wir bei uns aufbauen, Holz, was wir zum Bauen nutzen, fahren häufig durch die Gegend, gucken, liegt hier irgendwo Holz rum, was wir nutzen können zum Bauen. Ne? Also versuchen wirklich so wenig wie möglich neu zu kaufen. Ne? Auch bei Surfbrettern habe ich von Anfang an immer den Secondhand-Markt verfolgt und da gibt es ja verschiedene Seiten, auf denen Menschen eben ihre gebrauchten Bretter verkaufen und immer geguckt, ah ja, das ist ein Brett, was uns noch fehlen könnte für Fortgeschrittene, ne, oder mein Longboard oder so. Da genau habe ich eigentlich immer probiert, Ware zu bekommen, die eben schon sowieso im Umlauf ist und nicht neu produziert wurde.
Das heißt, man
wurde, ne?
Muss auch keine Surfbretter mitbringen oder so. Ihr seid komplett ausgestattet, egal genau. Ob Anfänger oder ja. Pro. Und man kann sich die ausleihen, man kann verschiedene Sachen ausprobieren, glaube ich, habe ich auch gesehen. Also man muss jetzt
ja, klar, genau. Also wenn man bei uns zum Beispiel nur Unterkunft und Verpflegung bucht, ist das Material immer mit drin. Also sowohl Kletter-, Yoga- als auch Surfmaterial könnt ihr zu jeder Zeit nutzen und genau, aber da haben wir vom kleinen Shortboard über Funboards und Longboards und Softtops, die man dann im Anfängerbereich nutzt, haben wir alles am Start. Genau. Und versuchen auch da, wenn was kaputt geht, ist selber zu reparieren, ne, so gut es geht. Klar ist das nicht immer möglich. Manchmal muss man auch akzeptieren, dass dann mal ein Surfboard seine Lebenszeit hinter sich hat, dann kann man immer noch überlegen, ob man daraus irgendwas anderes baut, ne? Aber genau, haben da viel am Start.
Ja. Heißt das, also ihr habt da dann, eure Gäste sind dann hauptsächlich Leute, die auch schon ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben und also es sind auch nicht alle Surfer und Kletterer und Yogis, sondern das sind alle aus verschiedenen Hintergründen irgendwie. Man muss auch nicht alles drei können, wenn man zu euch kommt. Man kann ja alles auch lernen und ausprobieren bei euch.
Genau, also wir haben auch echt häufig Menschen, also echt häufig ist vielleicht zu viel gesagt, kommen natürlich viele Menschen, die eins von den drei Sachen auf jeden Fall schon mal ausprobiert haben, ne, und das auch vielleicht so ein bisschen eins der Gründe ist, warum sie kommen, aber es kommen auch immer wieder Menschen, die noch nichts der drei Dinge ausprobiert haben, vor allen Dingen auch immer mal wieder Menschen, die jetzt auch über 50 sind oder so, ne, und dann einfach in ihrem Leben irgendwie Lust haben, oder gemerkt haben, ey, ich möchte irgendwie nochmal was Neues, Spannendes irgendwie für mich kennenlernen und merke irgendwie so, dass das Standardleben in Deutschland, wie es gelebt wird, ne, mir nicht mehr so das gibt, was ich vielleicht mir wünsche, ne, und habe Lust auf neue Impulse. Das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Menschen zu uns kommen, wo wir erstmal gedacht haben, okay, hätten wir jetzt gar nicht gedacht, dass wir dich irgendwie überhaupt erreichen können, ne, mit dem, wie wir auch Werbung machen, und das aber dann irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda dann doch eben solche Menschen auch erreicht, was eigentlich so das größte Kompliment teilweise ist, ne, solche Menschen auch bei uns zu haben. Wir hatten jetzt im Frühjahr auch einen Kfz-Mechaniker da, der irgendwie von seinem Sohn von uns erfahren hat und der kommt jetzt im September schon wieder, ne, weil es ihm einfach so gut gefallen hat und für ihn das Surfen, aber auch das Klettern, ne, nochmal zwei so, und das Yoga auch, ne, drei so neue Erlebnisse für ihn waren, die ihn so, ja, so viel Freude gemacht haben, ne, unabhängig davon, aber auch die Gemeinschaft bei uns im Camp ihm einfach so viel Spaß gemacht hat und auch, dass wir so ein kleines Camp sind einfach, ne, also wir konnten maximal 15 bis 20 Gäste sein und dann hat man eben die Möglichkeit, sich auch nochmal anders zu begegnen, als wenn man jetzt irgendwie eine viel größere Gruppe ist, ne?
Ja. Klar, weil man auch mehr Gespräche mit jedem Einzelnen irgendwie hat. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Nachhaltigkeitsthema. Ist das auch was, was ihr den Gästen mitgeben wollt? Oder also es sind jetzt die meisten Gäste eh schon, sag ich mal, dafür sensibilisiert, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist? Oder merkt ihr, dass da viel Bedarf auch da ist, sozusagen so, ja, das weiterzugeben?
Ja, also ich finde, das ist immer ein sehr schwieriges Thema und da gab es auch gerade am Anfang unserer Zeit sehr viel Diskurs, einfach intern, weil wir am Anfang uns nochmal viel mehr sozusagen vorgenommen hatten, ich nenne es jetzt mal so, Menschen was mit auf den Weg zu geben, ne, oder sozusagen immer zu zeigen, guck mal, mach das doch so, ne? Mhm. Und das haben wir jetzt haben wir dann im Laufe der ersten 2 Jahre, glaube ich, für uns gemerkt, dass wir das nicht machen wollen, ne? Wir wollen gerne in unserem Rahmen uns immer weiterentwickeln und haben auch Dinge wie, dass wir zusammen an den Strand gehen, Beachklima abmachen und haben zum Beispiel dann gemeinsam auch aus dem Müll, den wir gesammelt haben und Dingen, die sich noch verwerten ließen, um daraus irgendwie Kunst zu machen, haben wir auch schöne Sachen gebastelt, ne, und haben auch darüber gesprochen und versucht, dann immer mal so einen Rahmen auch zu bauen, in dem man vielleicht über Dinge, die man im Alltag anders machen kann, sprechen kann. Aber wir wollen eben nicht ein Ort sein, wo wir Menschen irgendwie erklären, wie sie doch noch nachhaltiger leben können, ne? Wir wollen einfach gerne mit dem, wie wir denken, dass man es immer in kleinen Schritten vielleicht noch ein bisschen nachhaltiger werden lassen kann, leben. Ne? Aber wir wollen jetzt niemanden verändern oder so. Ne? Wir sind froh über jeden Mensch, der zu uns kommt, ne? Aber haben niemals den Anspruch, ihn irgendwie zu verändern, sondern einfach wünschen uns einfach, dass es die Menschen bereichert, ne, in ihrem persönlichen Horizont. Und das muss auch gar nicht Nachhaltigkeit sein, ne? Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir tolerant gegenüber einander sind, ne, versuchen immer Verständnis für eine andere Perspektive auch zu haben. Und ich glaube, dass dieses Gefühl der Gemeinsamkeit, eine schöne Zeit zu verbringen, ne, und sich gegenseitig irgendwie mit Erfahrungen zu bereichern, meistens viel mehr bewirken kann, als wenn man sich immer so aktiv versucht, Leuten zu erklären, wie sie sozusagen nachhaltiger leben können. Ist ja auch ein sehr überladener Begriff mittlerweile.
Definitiv. Mhm. Aber so über eine Erfahrung oder auch vor allem über eine gemeinsame Erfahrung in der Gruppe ist das ja auch ein nochmal viel nachhaltigeres Erlebnis auch dann, also oder nachdrücklicher, als wenn dir jemand erklärt, pass mal auf so und so und so und so bitte hier das und hier das, sondern wenn man das merkt, was man da vielleicht selber auch bewegen kann oder wenn sich wenn man sich selbst bewegt und in einem Erlebnis ist, bewegt sich auch mehr in einem.
Genau, so. Allein das Thema Ernährung, ne? Also wir kochen ja bei uns nur vegan oder vegetarisch, also haben eine Käserei, mit der wir zusammenarbeiten, die auch direkt bei uns in der Nähe ist, wo wir eben Käse herbeziehen. Und es kommen natürlich auch Menschen zu uns, die auch Fleisch essen. Ne? Und da haben wir am Anfang gesagt, wir wollen das hier im Camp nicht so gerne. Ne? Und mittlerweile ist es so, jeder kann sich auch mal eine Wurst kaufen, wenn er da Bock drauf hat und die bei uns im Camp essen. Ne? Trotzdem ist es aber auch schön zu sehen, für Menschen, die dann zu uns kommen und sich dann eine Woche lang vegetarisch ernähren und das Essen mega abfeiern, ne, und denken, boah, ich habe selten eine Woche lang so gut gegessen, ne, oder vielleicht auch noch nie, dann zu merken, okay, krass, da hat sich dann wahrscheinlich ganz viel bewegt, ne, was das Thema Ernährung angeht, ne, und auch zu merken, ey, man kann, weil wenn man von lokalen Leuten eben Dinge bezieht, ist die Auswahl auch nicht immer riesig, ne, da muss man sich auch manchmal ein bisschen beschränken, aber wenn man ein bisschen fantasievoll ist, dann kann man eben auch aus wenig Produkten, sage ich mal, immer wieder total viele unterschiedliche Gerichte konzipieren.
Ja. Was was begeistert dich selber so daran, so dieses, also dieses Retreat zu, ich weiß nicht, nennst du es Retreat oder?
Ich weiß auch nicht, wie man, also da ist auch immer wieder ein Thema, wir wissen auch nicht genau, wie wir uns nennen wollen, weil wir wollten eben so ein bisschen weg von dem Begriff Surfcamp, weil wir eben uns nicht als Surfcamp sehen, sondern eben einfach als so ein Projekt in der Natur. Ne? Wir sind jetzt auch kein Hostel so richtig, weil es ja nicht so ist, dass man bei uns jetzt für einen Tag rein und dann wieder rausgehen kann. Ne? Also wir wünschen uns schon, dass die Leute länger bleiben. Unser Ansatz ganz am Anfang, als wir angefangen haben, war auch, und das haben wir auch durchgezogen, dass die Gäste nur für 2 Wochen kommen können. Ne? Also, dass man sich 2 Wochen Zeit nehmen muss, um zu uns zu kommen. Es war dann so ein bisschen hochgestecktes Ziel. Sind wir jetzt auch wieder von weg. Aber es ist schon so, dass wir uns wünschen, dass die Leute eine Woche bleiben eigentlich. Ne?
Ja, aber ihr seid ja auch nicht das ganze Jahr da. Das sind ja immer nur 2-mal im Jahr.
Genau. Und ja, im Herbst. Genau, jetzt ab September wieder.
Wie hat sich das Modell eigentlich ergeben?
Warum wir es im Frühjahr und im Herbst machen?
Ja, also ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, ich mache jetzt, kaufe jetzt hier irgendwo ein Gebäude und mache ein Hostel ein ganzes Jahr lang und habe hier die ganze Zeit so einen Betrieb, wo ich Leute einlade und diesen Ort schaffen kann, aber ihr macht das ja hier sehr, also konzentriert, einmal 8 Wochen da und dann nochmal 8 Wochen im Herbst.
Genau. Ja, es hat, glaube ich, viele Gründe. Zum einen haben wir den Ort, also vielleicht kann auch sein, dass wir irgendwann einen Ort finden, wo wir sagen, ey, hier wollen wir jetzt ein Grundstück kaufen und uns über längere Zeiträume hier auch niederlassen und was anbieten. Das zum einen, hat aber auch immer den Nachteil, dass man dann, wie ich zum Beispiel in Andalusien erlebt habe, da habe ich 6-7 Monate am Stück gearbeitet. Jede Woche sind neue Gäste gekommen, ne, und das ist dann irgendwann auch sehr anstrengend, ne? Weil sich jede Woche auf neue Gäste einzulassen und das über einen langen Zeitraum dann eben auch zu leben und dabei authentisch zu bleiben, ist etwas, was, glaube ich, nur wenigen Menschen überhaupt möglich ist, würde ich jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, ne? Weil irgendwann braucht man eben auch ein festes Umfeld und nicht immer wieder sich wechselnde Menschen. Man kann natürlich trotzdem mit einer gewissen Distanz dann auch auf Menschen authentisch zugehen, aber das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben oder gemerkt haben, nee, wir können so einen intensiven Raum wie bei uns, kann man eigentlich nur über eine gewisse Zeit bespielen, ne? Dass man da auch wirklich die ganze Zeit diese Energie aufbringt, in der Gruppe zu sein und sich nicht dann auch, sag ich mal, im Team auch mehr zurückziehen zu wollen.
Und das den Rahmen so aufspannen zu können. Über.
Genau, ja. Ja. Und zum anderen haben wir es von Anfang an eben nicht zur Hauptsaison machen wollen, weil wir eben nicht die Zeiträume weiter befeuern möchten, in denen sowieso schon alle Menschen unterwegs sind und die Strände voll sind, ne? Und sozusagen noch mehr Menschen an einen Ort zu bringen, wo dann zu der Haupttourismuszeit sowieso schon recht viele Menschen sind, ne? Und ich es auch viel schöner finde in einer Zeit, wo ich weiß, da sind die Strände leer, da sind die Klettergebiete leer. Ne? Da regnet es vielleicht auch mal einmal mehr die Woche, aber dafür hat man eben so viel mehr Ruhe und Möglichkeit, sich ja frei zu entfalten, als wenn man zu einer Hauptreisezeit irgendwo ist. Ich glaube, das können viele Menschen auch nachvollziehen. Ne? Ja. Ist natürlich für uns am Anfang erstmal schwerer gewesen, dann auch, und es ist auch immer noch, ne, genug Leute zu uns zu bekommen, ne, weil viele eben auch dann eine Zeit haben, gerade jetzt, wenn du auch eine Familie hast, hast du ja meistens auch nur in den Ferienzeit, das ist dann so die Kehrseite, ne? Aber ja, das war so einer der springenden Punkte auf jeden Fall, außerhalb der Hauptreisezeiten etwas anzubieten, so ein bisschen antizyklisch. Ne?
Okay. Ihr macht es schon ziemlich lang, du hast, glaube ich, gesagt, seit 5 Jahren gibt es das Wegewerde. Was begeistert dich so am meisten daran und was hält dich am Ball, weiterzumachen?
Am meisten begeistert mich immer wieder die neue Dynamik. Ne? Also jedes Mal ist komplett anders. Du denkst, jetzt weißt du, wie es ist, ne? Nach dem nächsten Mal und denkst, du kannst dich darauf einstellen, aber es hängt immer von so vielen Faktoren ab. Ne? Was für Menschen hast du im Team, was für Gäste kommen, was ändert sich vielleicht an äußeren Bedingungen, ne? Also der Ort Vega ist ja auch total dynamisch, ne? Als ich dort vor 8 Jahren das erste Mal war, da Da konnte man noch mit dem Bus vorne am Strand die ganze Saison stehen. Da waren recht wenig Menschen da. Der Ort ist schon auch bekannter geworden durch verschiedene Gründe und verändert sich natürlich auch total. Ich würde sagen, einfach immer wieder diese neue Dynamik, neue Erlebnisse und da auch so immer wieder neu drauf reagieren zu dürfen, zu müssen, wie auch immer, ne? Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten antreibt und natürlich das, warum ich es von Anfang an machen wollte, ne? Um einen Grund zu haben, an so einem schönen Ort was betreiben zu können und da eine Aufgabe zu haben, ne? Also klar, finde ich es auch schön, dort zu sein, klettern zu gehen, surfen zu gehen. Aber das Wichtigste für mich ist dann eben auch dort vor Ort irgendwie eine Aufgabe zu haben und sich dort eben auch irgendwie so zu fühlen, als ob man irgendwie was dazu beiträgt, dass dort eine Weiterentwicklung stattfindet. Genau, und man Bezug zum Ort hat, genau, und genau zu gestalten, ja.
Und auch, also geht es dir auch darum, so deine Erfahrungen, die du eben im Hostel in Australien gemacht hast, aber auch beim Surfen und Klettern eben anderen zu ermöglichen?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, einer meiner Hauptleidenschaften ist lange gewesen, meine Leidenschaft, sei es jetzt das Surfen oder das Klettern, anderen auch teilweise aufzudrängen, ne? Also so war es am Anfang wirklich, weil ich konnte es, als ich mit Surfen oder mit Klettern ganz am Anfang so voll den Surf- oder Kletterbug hatte, konnte ich gar nicht anders, als zu versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, das jetzt auch anzufangen. Mittlerweile bin ich da sehr viel entspannter. Freue mich natürlich trotzdem riesig, wenn ich zum Beispiel im Team Menschen habe, die damit anfangen und dann über die Zeit, die sie bei uns sind, ne, sind ja dann teilweise 8 Wochen, eine riesige Weiterentwicklung machen und das vielleicht auch ein Teil ihres Lebens wird, ne, den sie dann auch als sehr bereichernd empfinden.
Ja.
Bei den Gästen genauso, aber ich bin jetzt nicht mehr so extrem, dass jeder, der in meiner Nähe ist, das auch machen soll, sondern da ist es auch schön, wenn genau Menschen einfach für sich selber entscheiden können, was sie gerne machen möchten.
Ja, am Ende bleibt es ja immer die eigene Entscheidung, auch was wer bei euch mitmacht, aber genau. Ich kann das total nachvollziehen, so dieses, also gerade Surfen und Klettern, das sind so Sportarten, in denen man so intensive Momente erlebt, so zu was man selber fähig ist, aber auch so die Verbindung eben zur Natur und das dann auch so denkt, okay, das muss jetzt jeder andere auch erleben, weil es so auch das Leben so ein bisschen verändert und den Blickwinkel aufs Leben. Also ich kann das schon nachvollziehen, so diese, okay, das müssen jetzt oder sollen vielleicht andere auch erleben, aber das natürlich nur anzubieten und eine Möglichkeit zu bieten, ist natürlich auch irgendwie, also sagen wir mal, eine Einladung auszusprechen, diese Erfahrung zu machen.
Genau, ja.
Hast du schon mal in den letzten Jahren so dran gezweifelt, weiterzumachen? Und
auf jeden Fall.
Wenn ja, warum und wie bist du dann so damit umgegangen?
Also es ist natürlich ein Riesenaufwand, den wir da jedes Jahr betreiben. Und gerade wenn man ein Herzensprojekt macht, wo es eben nicht darum geht, Geld damit zu verdienen, von dem man seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten kann, dann fragt man sich natürlich schon häufiger, warum mache ich das eigentlich, ne? Weil es immer wieder große Widrigkeiten gab in der Vergangenheit, ne, wo man große Hindernisse irgendwie überwinden musste, zum Beispiel, dass wir uns von einem unserer Gründerinnen getrennt haben, die das auch von Anfang an mit aufgebaut hat, war emotional einfach extrem schwierig für uns alle, glaube ich, ne? War dann aber für alle jetzt im Nachhinein auch das Richtige, ne? Trotzdem ist das was einen natürlich sehr aufwühlt dann. Und da auch in der Zusammenarbeit mit dem Campingplatz, ne, da das ist eine sehr alteingesessene Familie, der Papa, der den Campingplatz gegründet hat, der ist schon Ende 70, ne, und ist so ein bisschen ja in einer anderen Zeit einfach aufgewachsen, ne? Da sind auch viele Situationen entstanden, gerade in Bezug, wie er dann mit Frauen umgegangen ist und so, und was er für ein Weltbild hatte, wo einfach so einen richtigen Clash gab und ich mich dann auch zwischen die Fronten stellen musste, aber schon klar und deutlich mit denen das dann auseinanderbringen musste, ne? Und da entstehen immer wieder so Dinge, wo man nicht weiß, wie soll es jetzt weitergehen, ne? Auch mit Corona, ne? Also gerade wenn man sowas Kleines macht, was sich sowieso gerade so trägt und dann in den Monaten, wo man jetzt schon wieder was anfangen konnte, damit nur eine Saison eigentlich ausgesetzt über Corona und sonst immer weitergemacht, aber du halt nie wusstest, kommen die Gäste jetzt oder nicht, ne? Und dann konnten sie auch immer wieder natürlich direkt absagen, ne? Ohne dass man irgendwie irgendeine Sicherheit hatte, und das waren natürlich schon sehr schwierige Zeiten, und ich auch dieses Frühjahr wirklich überlegt habe, je nachdem wie es läuft, vielleicht sogar aufzuhören, und dann war es aber wieder sehr, sehr schön, weil wir einfach ein ganz tolles Team hatten, und es hat mir total viel gegeben, ne? Also ganz viel Zwischenmenschliches, was einem einfach sehr viel Energie und Kraft zurückgibt, die man vorher da reingesteckt hat. Und das bestärkt einen dann immer wieder darin, weiterzumachen. Genau. Aber ich habe ja jetzt meine Basis auch in Deutschland, und immer wieder die Zeit zu finden, fast 4 Monate im Jahr dort zu sein und trotzdem hier in Deutschland ein Leben zu führen, ne? Das ist auch eine große Herausforderung.
Und jetzt in den Momenten des Zweifels, also hast du da so ein Rezept für dich gefunden, wie du dann damit umgehst, oder?
Einfach viel mit Freunden darüber sprechen ist, glaube ich, das beste Rezept für mich, ne? Also mir viel, also offen zu sein, ne? Das, was man spürt und fühlt, die Zweifel, die man hat, mit Menschen, die einen schon lange begleiten, ne? Die vielleicht auch die Geschichte kennen, darüber zu reden und deren Rat zu suchen, ne? Und denen zuzuhören und auch das anzunehmen, was von denen kommt. Ich glaube, das hat mir immer wieder geholfen dann.
Okay. Ich habe jetzt noch 2 Abschlussfragen. Beziehungsweise eventuell 3, aber die erste ist, stell dir vor, die letzten 20 Minuten deines Lebens sind angebrochen und du könntest eine Botschaft für die Welt hinterlassen. Welche wäre das?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Ja, also die letzten 20 Minuten meines Lebens. Ich habe noch eine Botschaft. Ja, versucht einander zuzuhören, aufeinander einzugehen, ne? Euch in den Arm zu nehmen, Liebe zu zeigen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir in der Welt vor allen Dingen gerade brauchen. Ne? Mehr Akzeptanz und Verständnis füreinander.
Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft des Vegawerde?
Ich wünsche mir eigentlich, dass es genauso weitergeht wie jetzt die letzten Wochen, dass wir weiterhin so viele tolle Gäste haben, dass sich das immer weiter selber trägt auch, ne? Dass man nicht mehr so viel Angst haben muss vor jeder Saison, ob genug Leute kommen, und genau, wir einfach ein bisschen entspannter in jede Saison reingehen können. Das wünsche ich mir.
Okay, wo kann man dich oder euch am besten erreichen? Also wenn man jetzt sagt, boah, ich möchte bei euch mitmachen, und egal ob als Volunteer oder also als im Team oder als Gast.
Wir haben sowohl eine Internetseite vegawerde.de oder auf Instagram und Facebook kann man uns auch erreichen. Da findet ihr auch meine Telefonnummer. Man kann mich auch immer gerne einfach anrufen. Ist auch immer sehr schön, dann direkt einen persönlichen Kontakt auch zu haben. Genau.
Cool. Alex, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke dir, Jascha. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ich freue mich schon drauf, wenn ich das nächste Mal bei euch vorbeischaue.
Ja, ich freue mich auch. Und dann gehen wir schön zusammen mal surfen.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ein wichtiger Hinweis für alle Zuhörenden auf Spotify, iTunes oder anderen Podcast-Plattformen: Wenn du dir noch einen genaueren Einblick ins Vegawerde verschaffen willst, schau doch auf bergpol.de oder Instagram @bergpol.stories vorbei. Da findest du die Home-Stories mit Fotos von unserem Besuch vor Ort und weitere Infos. In den Shownotes findest du natürlich auch die Links zur Website und Instagram von Vegawerde. Schau auch da gerne vorbei. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn du auf Instagram einen Kommentar da lässt. Schreib uns auch gern, falls du Fragen oder Anregungen hast. Wenn du unseren Podcast schon länger hörst, lass uns auch gerne eine Bewertung und ein Abonnement auf deiner Lieblingsplattform da. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.